Moin aus Hamburg, es ist Dienstag und Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert und bei mir sitzt der Kollege
Lars Wiechert.
Hallo Lars, ich musste gerade erstmal überlegen, wie das alles wieder geht. Wenn man Urlaub hatte und lange nicht da war, dann muss man sich erst wieder reinfuchsen. Ich war ganz irritiert, was du hier für Knöpfe gedrückt hast, aber es hat alles funktioniert. Wir hatten Musik, wir haben eine Begrüßung bekommen, alles wunderbar.
Ja, für mich ist es auch eher, sonst bedient Jan die Knöpfe oder Frank, aber wenn wir hier sind, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass wir beide hier waren, deshalb muss ich mich auch erstmal eingewöhnen, was hier wieder für Knöpfe gedrückt werden
müssen. Ich freue mich außerordentlich. Ihr habt ja viel auch in meiner Abwesenheit besprochen über Rennen, die anstehen und so weiter, aber ich will auch da trotzdem nochmal, ich hack da einfach nochmal nach, weil ich weiß das ja noch nicht, was du da so von dir gegeben hast, aber ich könnte natürlich auch Folgen hören. Ich frage dich lieber direkt, weil so ein paar Sachen müssen wir tatsächlich gucken. Es ist natürlich Race Week, wie könnte es auch anders sein, mitten in der Saison, und da steht natürlich ein bisschen was an, auch große Rennen, bisschen kleinere Rennen, mit Übertragung, ohne Übertragung, verschiedene Serien, da wollen wir natürlich nochmal drüber sprechen und auch noch ein bisschen ins Detail gehen, auch wenn natürlich über das eine oder andere schon gesprochen wurde. Und bevor wir das machen, verrate ich euch, wer der Presenter dieser Folge ist. Der Presenter dieser Folge ist Feels Like. Feels Like, ja, langer Partner von uns schon, und ich sage zu Recht, denn wenn man wie ich lange raus war, auch beim Sport und immer auch ein paar Wochen Pause gemacht hat, dann droht der Muskelkater. Wer kennt das? Also wer es kennt, der war lange raus, ne? Athleten, die immer regelmäßig trainieren, die haben ja sowas nicht, Muskelkater. Aber auch die können schwere Beine haben, oder Lars?
Ja, auf jeden Fall. Und dass Athleten, die viel trainieren, keinen Muskelkater bekommen, ist ja auch schon. Also von daher, ich kann dir sagen, meine Waden sind auch schon wieder ein bisschen härter, nachdem ich gestern nach ganz langer Zeit wieder eine richtige Laufeinheit hatte.
Siehste?
Oder eingestiegen bin. Von daher, bisschen Feels Like auf die Wade wäre nicht schlecht.
Absolut, denn darum geht's. Und ganz konkret geht's um das Feels Like Starter Set, denn da ist alles drin. Vor, danach, vom Schlafen, ich erkläre es euch im Detail. Das Feels Like Starter Set besteht nämlich aus dem Activation Complex, 50 Milliliter, dem Muscle Complex, 50 Milliliter und gratis dazu dem Night Complex, 5 Milliliter. Und das Ganze ist halt dieses Komplettpaket, ne? Der Starter, der Activation Set, das nutzt man davor, bevor man in die Einheit geht, wird's auf die Muskeln geschmiert, man wird automatisch, ja, fitter für die Einheit, man ist bereiter, der Körper fühlt sich aufgewärmter an. Das sind tatsächlich Dinge, die helfen einem dabei, besser reinzukommen in die Einheit. Und wenn man dann ordentlich trainiert hat, dann ganz wichtig danach der Muscle Complex. Das ist wichtig für die Regeneration. Wird aufgetragen, wird einmassiert, und es ist tatsächlich so, es hört sich verrückt an, aber es funktioniert. Es ist tatsächlich so, wenn man seine Muskeln mit diesem Massekomplex behandelt, dann fühlt man sich am nächsten Tag auf jeden Fall frischer, auf jeden Fall besser. Wir haben es ausprobiert. Auch wir waren skeptisch am Anfang, gebe ich zu, aber das hat sich gelegt und mittlerweile gehört das absolut zur Trainingsroutine dazu. Und man fragt sich, ja, wie kann das funktionieren? Ja, Feels Like sagt, ja, zum einen liegt es daran, dass da natürlich viele, viele, viele gute Inhaltsstoffe drin sind, und zwar nur diese Inhaltsstoffe, zu 100% Wirkstoffe, keine Streckmittel, kein Wasser, kein Alkohol, was sonst so manchmal drin sein könnte. Nein, nur das gute Zeug, nur das, was hilft. Und ja, es hilft. Und wie gesagt, dazu gibt's noch für einen besseren Schlaf den gratis Night Complex. Das ist der dritte Teil des Starter Sets aus diesen drei Sachen. Der hilft dabei, die Erholung im Schlaf zu unterstützen. Also einfach nochmal ein Plus obendrauf. Den gibt's gratis dazu zum Ausprobieren. Das ist sowieso immer ein Stichwort bei Feels Like. Wenn man skeptisch ist, und man sollte immer skeptisch sein, bevor man irgendwas macht, dann ist es die gute Sache, man kann es einfach ausprobieren, denn Feels Like bietet eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Also komplett frei, komplett risikofrei ausprobieren. Wenn man damit nicht zufrieden ist, gibt es die Kohle zurück. Was müssen wir noch sagen? Was braucht ihr unbedingt noch? Ihr müsst natürlich wissen, wir können euch ja viel erzählen, aber ihr habt es auch sowieso gehört, zahlreiche Profis, Fußballmannschaften wie der ruhmreiche Rekordmeister der FC Bayern aus München oder auch, ja, die Königlichen, sagt man, Real Madrid, etliche Nationalmannschaften und natürlich berühmte Laufpersönlichkeiten. ihr seht sowieso, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, es wird geschmiert, was das Zeug hält mit Feels Like und das mit Recht. Wir haben natürlich für euch auch einen Code, mit dem ihr das Ganze nochmal ein bisschen günstiger bekommt, nämlich 10% auf eure Bestellung mit dem Code CL10. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, müsst ihr euch jetzt nicht merken, und das Ganze könnt ihr natürlich bestellen auf www.feelslike.sport. Das ist die Adresse, wo es das ganze Paket gibt. Gratis Night Complex, habe ich euch schon gesagt, den gibt es umsonst dazu. Den Code findet ihr in den Shownotes, CL10. Ihr wisst alles, was ihr wissen müsst. Viel Spaß damit.
Bäm, jetzt richtig aufgewärmt, rein in die Race Week, würde ich sagen.
So nämlich.
Schön eingeölt oder eingeschmiert und dann ab auf die Rennstrecke. Ja, vergangene Woche haben wir schon einmal so ein bisschen darüber gesprochen, wie es beim Ironman Kalmar aussieht. Doch, wie es so häufig ist, die Startlisten ändern sich. Und dass die Dynamik auf der Startliste von Kalmar hat doch schon ganz guten Einfluss, was so die gesamten deutschen Athleten und Athletinnen angeht. Denn es bedeutet auf jeden Fall, dass wir eine Person nicht auf Hawaii sehen werden.
Was? Ja, ach so. Ja, jetzt hat's geläutet. Die Rede ist von Finn Große Fräse. Richtig, genau. Ja, ihr seht, ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauchkurs gerade. Hä, was, wie? Ja, natürlich wissen auch wir noch nicht, wie das Rennen ausgehen wird, aber wir wissen damit, dass Finn Große Fräse die Quali in diesem Jahr nicht suchen wird. Er stand auf der Startliste, steht es jetzt nicht mehr. Er war ja einer der deutschen Namen, die eben noch ohne Fahrschein sind. Und ja, ein weiterer Name, wir können gleich nochmal im Detail darüber sprechen, ein weiterer Name, der schon ausgestattet ist mit einem Quali-Platz, ist Leonard Arnold. Der ist von der Startliste verschwunden. Der ist aber schon qualifiziert. Genau.
Der war der erste Profiathlet, der sich qualifiziert hat mit dem Ironman Thun im vergangenen Jahr. Aber ja, nach der Nordamerika-Reise, die er da auf sich genommen hat, die nicht ganz so verlief, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hatte, ist, glaube ich, auch einfach die richtige Entscheidung, sich vom Ironman Kalmar zurückzuziehen und den vollen Fokus eben auf Hawaii zu legen. Gerade wenn man da vielleicht so diese Saison so ein bisschen gestruggelt hat, finde ich, ist das dann schon die richtige Entscheidung, weil so lange ist eben auch nicht mehr hin. Es sind nur noch knapp 9 Wochen. Yeah. Man kann es jetzt wirklich schon an beiden Händen irgendwie so die Wochen runterzählen. Ja, da muss man einfach schon überlegen, was das Fahrrad oder den Triathleten oder die Triathletin schnell macht. Und so ein Rennen in Kalmar wird es dann höchstwahrscheinlich nicht sein.
Ja, aber auf der anderen Seite sind immerhin noch 8 Profis auf der Startliste bei den Männern, die schon für Kona qualifiziert sind. Und bei diesen 8 könnte man sich ja fragen, warum macht ihr das? Ne? Also und da gibt es wirklich, das würde ich mir nicht anmaßen, da reinzugucken in den Athleten, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist oder ob es, ja, bei diesen Leuten muss man ja tatsächlich sagen, es ist letztendlich die freie Entscheidung. Auch es ist ja auch die freie Entscheidung, wie will ich meinen Platz in der Pro Series ausbauen? Sehe ich da noch Chancen, meine Resultate sozusagen noch zu verbessern? Fehlt mir vielleicht noch eine Langdistanz, ne, die ich einbringen will? Wo ich sage, ich brauche auf jeden Fall noch ein besseres Ergebnis. Das könnte man sich ja schon bei dem einen oder anderen auch fragen. Ist das eine gute Idee? Aber es gibt ja auch in der Vergangenheit, wenn man überlegt, auch ganz unterschiedliche Beispiele. Also ich habe kürzlich mit Jan Frodeno gesprochen, der ja immer gesagt hat, für den waren immer schon 3 Langdistanzen, war immer schon so das Höchste der Gefühle. Und die dritte wollte er eigentlich auch schon nicht mehr machen. Das war immer schon so, brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Und dann andere, die scheinen das einfach so abzuschütteln.
Ich glaube, Jan Frodeno kommt in dem Sinne wirklich noch so ein bisschen vom älteren Schlag und ist oldschool, wenn man es so sagen kann. Ja. Er ist ja wirklich auch noch mit komplett flachen Schuhen groß geworden, wie auch Patrick Lange, wenn man dann seinen ersten Hawaii-Sieg einmal schaut, was er an den Füßen hatte. Und ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz große Unterschiede, die so diese gesamte Dynamik im Profifeld einfach verändert haben. Einmal was so dieses Schuhwerk angeht, weil die Belastung früher war auf die Gelenke und die Muskulatur sehen so viel höher, als sie jetzt ist. Also ich meine, wenn man jetzt einen Marathon läuft und vielleicht so wie du gesagt hast, gut trainiert ist, bekommt man keinen Muskelkater. Also klar, es ist so schon eine gewisse Erholung ist nötig, aber es ist einfach nicht so eine lange Erholung für den gesamten Körperbau, nötig, wie es früher der Fall war. Und ich glaube, was auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist einfach so die Nährstoffversorgung während des Rennens ist einfach auch nochmal wesentlich höher abgedeckt durch die hohe Kohlenhydratzufuhr, wo man früher schon auch nochmal deutlich drunter war. Deshalb sind es, glaube ich, so zwei Sachen, die da deutlich mit reinspielen, die es einfach zulassen, dass man mehr Langdistanzen absolvieren kann. Und es hat einer vorgemacht, es machen fast alle nach und dadurch ist, glaube ich, da einfach so die Dynamik dabei, die Jan Frodeno früher noch nicht mitgegangen ist und ja, wahrscheinlich so ein bisschen rechtzeitig ausgestiegen ist.
Aber, ja. Wobei es auch das schon immer gab, ne? Also auch so Leute wie Joe Skipper zum Beispiel war so immer als Fieldstarter bekannt. Auch Cameron Wolf, der ja auch qualifiziert ist in diesem Jahr, der es dieses Jahr so ein bisschen anders macht. Also er steht natürlich auf den meisten Startlisten, so jetzt auch hier wieder in Kalmar. Aber ja nicht alle Rennen gemacht hat. Der hatte auch schon Jahre, wo er absurde Dinge abgezogen hat, mit den Radrennen noch dazu, die er gemacht hat und hin und her. Da ist er ein bisschen vorsichtiger geworden jetzt. Mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Bin ich sehr gespannt.
Er steht auf jeden Fall auch auf der Startliste drauf.
Ja, genau. Das heißt aber immer noch nichts. Also so, wobei er eigentlich dann auch rechtzeitig immer wieder zurückgezogen hat. Das ist ja mit den Startlisten, wir haben das auch schon oft gesagt, immer so eine Krux. Je nachdem, wo man guckt, also ne, da kann auch eine Pressemitteilung oder so, die erst ein paar Tage alt ist, das ist schon längst nicht mehr aktuell. Ironman hat so eine Sparte, wo immer noch die Leute draufstehen, aber wenn die sich natürlich nicht abmelden, dann bleiben sie da so lange drauf, ja, bis sie nicht erscheinen, bis schließlich dann die Liste. Alle Profis müssen immer vorm Pro-Briefing am Eingang des Raums, wo sie wie alle quasi die Wettkampfbesprechung ertragen müssen, gibt es ein Plakat, wo alle Namen draufstehen und da wird unterschrieben. Da müssen alle hin, es müssen alle unterschreiben, es müssen alle das Pro-Briefing quasi abzeichnen und es kommt auch da immer noch mal wieder vor, dass da Namen leer bleiben, weil die Leute einfach ganz, ganz kurzfristig entweder entschieden haben, dass sie nicht kommen oder ja, sich auch nicht abgemeldet haben, sag ich mal so. Vernünftig.
Ja, deshalb Cameron Wolf auf jeden Fall. Ich meine, dieses Jahr ist es wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also er hat erst 3 Rennen Intos, 73 Oceanside, Western Sydney, auch die Mitteldistanz und dann eben eine Langdistanz mit dem Ironman Lake Placid, wo er 7. wurde. Die Qualifikation hat er auch schon im vergangenen Jahr geholt mit dem Ironman Chattanooga. Und wenn ich mich so ein bisschen dran erinnere, als wir hier mit Jan zusammensaßen, hattest du da etwas zu Cameron Wolf gesagt. Da bin ich so ein bisschen interessiert, wenn ich mir auch das Ergebnis von Lake Placid angucke, ob du immer noch da dabei bleibst.
Also ich habe immer noch die Hoffnung. Ich habe ja gesagt, wir werden hier öfter über ihn reden. Also wir haben oft über ihn geredet, nicht so, aber in anderem Zusammenhang, wie ich gedacht habe. Ich habe halt tatsächlich gedacht, dass er einfach auch bei den Rennen, wo er dann am Start ist, auch noch anders glänzen kann vor der Saison. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass er noch vielleicht auch noch ein richtig gutes Ergebnis noch oder ein, ja, wie soll man sagen, ein Ergebnis abliefert, wo er ja noch mehr von sich reden macht und ja, dass er kein ausgesprochener Siegkandidat bei ganz vielen Rennen ist, das ist ja auch klar. Aber ich hätte gedacht, diese Saison, da kommt er noch mit dem einen oder anderen um die Ecke, was noch beredenswerter gewesen wäre. Aber du, solange meine Sam Laidlow-These aufgeht am Ende des Jahres, ich gesagt habe, ein gesunder und fitter Sam Laidlow ist auf der Langdistanz nicht zu schlagen, dann klopfe ich mir dafür halt auf die Schulter. Ist egal, man muss nur einfach genug Sachen raushauen in die Welt, dann irgendwas stimmt schon und der Rest versendet sich.
Sagen wir so, ja. Sam Laidlow hat dir auf jeden Fall ziemlich in die Karten gespielt.
Volle Kanne.
Mit Rot, das kann man einfach so unterschreiben. Bei Cameron Wolf fand ich so ein bisschen überraschend. Ich meine, der hat ja im vergangenen Jahr wirklich mal so 2 Rennen gezeigt, wo er echt richtig gut geschwommen ist, so für seine Verhältnisse. Das fand ich jetzt halt beim Ironman Lake Placid irgendwie doch, weiß ich nicht, deutlich hinter den Erwartungen oder so. Es war eher so, wie es früher schon öfter mal der Fall war. Also er war so gut 8 Minuten eben hinter Maarten van Riel, der ja gewonnen hat. Fahrrad war er schon mit dabei, aber auch in Anführungsstrichen nur die viertschnellste Zeit.
Ja.
Es war alles so, fand ich, im Rahmen, aber jetzt nichts, was rausgestochen ist. Also von daher bin ich da wirklich mal...
T2, schnellste Wechselzeit.
muss man auch haben, gehört komplett dazu. Aber ja, vielleicht ist es wirklich so eine Sache, wo er uns auf Big Island überraschen wird. Ich fände es schon cool, wenn
es
irgendwie hinhaut. Und ich glaube, Oder könnt mir vorstellen, wenn er vielleicht früh merkt, so nach dem Schwimmen, dass es eventuell, dass ihm so ein bisschen die Felle davongeschwommen sind, dass er dann vielleicht beim Radfahren richtig einen raushaut.
Könnte auch sein.
Wäre halt schon auch irgendwie ganz cool.
Wäre irgendwie auch cool, wenn er sich da den Rekord vielleicht sogar holt und dann sagt irgendwie so, ich könnte mich mal irgendwie, ich jogge jetzt nach Hause. Glaube ich aber nicht. Also ich glaube, dass er dann da immer noch auch und auch einen Lauf drin hat, der auch noch einen nach vorne bringen kann. Ich meine, wir reden jetzt nicht von dem Szenario, was wir bei den Frauen letztes Jahr erlebt haben oder und auch nicht darum, dass es dann noch um den Sieg gehen kann. Aber man kann da schon auch noch echt Plätze gut machen, wenn man einfach nur seinen Stiefel irgendwie weiter zusammenbringt. Du weißt es am besten. Du hast auch schon gestruggelt und dann noch sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren. Das kann schon noch passieren.
Ja, definitiv. Und interessant ist auch, wenn wir eben auf den Ironman Lake Placid schauen, das ist knapp hinter Cameron Worth kam Trevor Foley ins Ziel. Und Trevor Foley steht ja jetzt auch mit dem Ironman Kalmar auf der Startliste und ist so derjenige, der ja mit Matthew Marquardt vielleicht so dieses internationale Zweierduell auf europäischem Boden ausführt. Und bei Trevor Foley ist ja wirklich interessant. Ich meine, der ist ja, wenn man so auf die amerikanischen Rennen schaut, da wirklich schon ein erfolgreicher Athlet, muss man sagen. Aber so diesen Schritt über den Teich nach Europa hat man einmal von ihm gesehen und der ist grandios in die Hose gegangen, ja. 2024 beim Ironman in Frankfurt.
Ja, da ging gar nichts mehr und dann auch gefolgt von dem DNF dann auf Hawaii. Und du sagst es, ne? Erfolgreicher Kandidat, immer für ein Podium, gut, auch für Siege. Dieses Jahr dann ja beim Ironman New Zealand dann quasi einen ganz überraschenden Weg gegangen am Anfang der Saison, ne? Wo auf einmal so, okay, erstens verlässt er Amerika, das ist irgendwie sowieso schon wild und dann auch ganz kurzfristig sozusagen noch entschieden dafür, dass er das machen will. Und dann eben halt mit der großen Besonderheit, dass er da eben Christian Blumenfeld abgestellt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und da haben wir alle doch tatsächlich geguckt Anfang des Jahres und haben gesagt, so, auch wenn es nicht der beste Tag war von Christian Blumenfeld, egal, das war dann trotzdem eine 2,35 und beim Laufen von Trevor Foley. Und es war auf jeden Fall hat es ihn dann eben mit diesem Ergebnis, und das ist ja das Schöne an der Pro Series, in eine Situation gebracht, wo du dann wirklich auch ins Grübeln kommst, ne? Wo du dann einfach sagst, so, ich meine, das sind 5000 Punkte, die habe ich auf dem Konto. Habe ich damit gerechnet bei diesem Rennen? Garantiert nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und es sah ja auch zwischenzeitlich überhaupt nicht so aus. Ich erinnere mich noch an wilde Interviews mit ihm, wo er aber gesagt hat, irgendwie zwischendrin sich da wahnsinnig viel Kohlenhydrate reingedrückt hat, weil irgendwie die Lichter drohten auszugehen, dann einmal kurz geschüttelt und dann ging es weiter. Das ist schon ganz schön gut gegangen für ihn da, sage ich jetzt mal so. Und der nutzt natürlich jetzt die Gelegenheit, sagen wir mal so, in der Pro Series jetzt mit einem wilden Rennkalender, da das Ruder vielleicht noch rumzureißen. Vielleicht auch auf Kosten dann eben der WM-Rennen. Das schauen wir mal.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind so wirklich die beiden unterschiedlichen Voraussetzungen, wenn wir uns eben Trevor Foley, Matthew Marquardt angucken. Ich meine, mit Laura Philipp und Jonas Schomburg ist es genauso. Es sind einfach komplett andere Grundvoraussetzungen, wenn man dann eben zu Leonard Arnold guckt. Die Athleten haben sich schon qualifiziert, können sich ihren Rennkalender legen, wie sie wollten, und können den vollen Fokus in Richtung Hawaii legen, was Leonard Arnold auch machen konnte. Aber die gesamte Saison im Verlauf war einfach so eine andere, dass ich sagen würde, okay, an der Stelle von Leonard Arnold, wenn ich eben zwei Rennen habe, wo ich wirklich eher gestruggelt habe und dann jetzt nach so einer Mitteldistanz eine Woche später, wenn ich von den USA wieder zurückfliege, oder sind ja doch 2 Wochen sind es, zurückfliege, direkt die Langdistanz mache, dann ist das einfach so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist viel zu viel Stress, als dass man eventuell nochmal das Ruder rumreißen kann, wenn Hawaii der Peak sein soll. Und ich meine, 9 Wochen sind eigentlich immer noch so, dass man da auf jeden Fall eine Veränderung schaffen kann.
Ja, und dann sind halt diese Reisetage, sind einfach ja auch auf gar keinen Fall optimale Tage, ne? Also man hat von den ganzen Stunden sowieso nicht, die man dann rumsitzt, aber die man ja auch eben nicht trainieren und regenerieren kann. Dann, das ist halt einfach, kann man sich, du nickst natürlich, aber als, ich glaube, als Hobbyathlet kann man sich das auch nicht vorstellen, wie wichtig einzelne Tage einfach auch sind. Ne? Also das hören wir ja auch immer wieder, wenn wir mit Profis sprechen und sagen, ja, ne, wie sieht's aus, wann kann man ein Interview machen und so weiter, dass dann auch wirklich, ja, um Stunden auch gefeilscht wird und hin und her, weil zu Recht, weil die halt sagen, irgendwie so, meine Zeit ist begrenzt, ne? Ich muss das Maximum da rausholen. Ja.
Ja. Deshalb finde ich so diese Grundvoraussetzung von Trevor Foley, Matthew Marquardt, Jonas Schomburg, Laura Philipp, die einfach sich da nochmal Punkte holen wollen. Vielleicht auch nicht unbedingt leichte Punkte, aber leichtere Punkte als eventuell in irgendeinem anderen Rennen, weil es sich einfach nochmal ein bisschen mehr aufgeteilt hat. Und da kann ich es einfach absolut verstehen, dass man sagt, okay, 9 Wochen vor der Weltmeisterschaft hier nochmal eine Langdistanz einstreuen, wo eventuell gut Punkte rumliegen und ich da im Pro-Series-Ranking eben nochmal weiter nach oben komme und am Ende vielleicht einen größeren Check in die Hand bekomme, würde ich auch
genau, selbst wenn es nicht um den Sieg geht. Und ja, und auch noch vielleicht, es gibt halt auch unterschiedliche Athletinnen und Athletentypen, die einfach auch vielleicht nochmal sowas auch nochmal brauchen. Oder eben auch vielleicht, ich meine, es geht ja hier immerhin noch auch um einen doch relevanten Sieg. Ne? Also ich meine, Ironman-Titel, Amerikaner sprechen ja immer von Titel, wenn man was gewonnen hat und Champions und so weiter, aber Siege, sagen wir mal Siege, Ironman-Siege, ich meine, so viele liegen da ja jetzt in der Karriere auch nicht auf der Straße, dass man sagen könnte, ja, hab da jetzt einer mehr oder weniger, das kommt ja nicht drauf an. Und weil du die Namen jetzt genannt hast mit Schomburg und mit Laura Philipp. Schomburg zum Beispiel wartet ja noch darauf. Der hat ja noch gar keinen. Also ne, er wird zwar natürlich immer als Mitfavorit immer genannt und immer zu Recht auch, weil er ja immer auch oben mitspielt. Also oft zu sehen ist, selbst wenn er das dann vom Podium sich verabschiedet am Ende vielleicht, warum auch immer, ist er ja aber immer im Mix mit dabei, einfach aufgrund seiner Athletenpersönlichkeit, ne? Er kann alles. Deswegen ist er immer mit dabei, aber er macht es ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange, ne? Und daher liegt da vielleicht der erste Ironman-Sieg auf der Straße für ihn.
Fingers crossed, kann man nur so sagen. Ja, keine Frage. Und der Fahrplan von ihm ist ja genau so, dass er sich das Maximum an Rennen in die Ironman Pro Series legt. Also ich meine, er hat den Ironman 73 Oceanside, hat er als Start in die Saison genommen und wurde da Zweiter, hat da echt gut Punkte geholt mit 2476, war dann beim Ironman Texas, hat sich die Qualifikation für Hawaii geholt und hat dadurch natürlich mit Hawaii und mit Nizza, wo er ja auch am Start sein wird bei der 73-Weltmeisterschaft, eben noch eine Mitteldistanz und eine Langdistanz. Man darf 3 Langdistanzen, 2 Mitteldistanzen einbringen. Jetzt zieht er noch die 3. Mitteldistanz sozusagen rein und mit der 73-WM und eben der WM auf Hawaii hat er dann alle Rennen, die er einbringen kann, sozusagen komplett drin. Und wenn man dann eben mit dem Rennen in Kalmar vielleicht die 5000 Punkte holt, dann ist es optimal. Also was Besseres kann er eigentlich in dem Zusammenhang für die Planung nicht machen, um im Ironman Pro Series Ranking ganz weit nach oben zu kommen.
Ja. Die Frage ist halt, am Anfang der Saison hat er halt gesagt, seine Hauptziele sind halt Challenge Rot und Ironman Hawaii. Da ist jetzt halt die Frage, wäre es nicht besser, auf Hawaii sich noch gezielter vorzubereiten? Aber hey, wer bin ich, das zu sagen? Weiß man nicht. Keine Ahnung. Werden wir auch so nicht. Das meinte ich ja eingangs mit unterschiedlichen Athletenpersönlichkeiten, ne? Und ich meine, klar, wenn man sich bei Jonas Schomburg den Rennkalender vom letzten Jahr anguckt, ne, da war er ja dieses Jahr, war er ja tote Hose hier.
Schon richtig langweilig geworden.
Ja, genau. Also ja. Von daher, Schauen wir mal. Aber klar ist natürlich, geschenkt kriegt er den Sieg auf gar keinen Fall. Er wird schon starke Konkurrenz beim Schwimmen haben, auf jeden Fall. Es sind starke Radfahrer dabei. Es sind starke Läufer dabei. Also ne, zu dem gehört er jeweils. Aber er wird, da ist alles möglich, ne? Von einem Start-Ziel-Sieg bis zu
DNF.
Bis zu DNF. Ja. Du sagst es. Ja.
Keine Frage. Aber ja, so ist es. Und so wird es auch für diejenigen sein, die sich da eben noch versuchen, einen von den drei Slots zu holen. Und wir hatten vergangene Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, wo ich meinte, die ganze Renndynamik sieht natürlich echt sehr spannend aus, gerade wenn man sich die Schweden selbst anguckt, die da auch noch ein paar Eisen im Feuer haben, mit Jesper Svensson zum Beispiel, der ja auch ein guter Radfahrer ist, aber zum Beispiel Daniel Beckegaard, Jonas Hoffmann, Andrea Salvisberg, das sind einfach, und auch Gregory Barnaby, sind alles noch Leute, die Rang und Namen haben, die sich qualifizieren müssen oder nicht müssen, sie wollen es.
Ja, ja, genau.
Und ich finde so diese Gesamtkonstellation bei denen, die sich noch nicht qualifiziert haben, das hatte ich vergangene Woche schon gesagt, ist es einfach extrem spannend, weil viele von denen können auch einfach extrem schnell laufen. Und ich hatte dann so ein bisschen gesagt, so, wenn du halt irgendwie auf die Strecke kommst und nur mal angenommen, du hast 1-2 Minuten Vorsprung von deinem Gegner und weißt, dass der aber auch schnell laufen kann, dann wird es schon richtig, richtig haarig und so ein Mental Game auf der Strecke, dass wenn du vielleicht mal so ein bisschen struggles, dass du dann denkst, oh shit, Mann, meine Quali geht verloren.
Ja, das ist das Ding. Das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Rennen. So, ne? Also auch wenn man natürlich schon Startfelder gesehen hat, wo noch größere Namen dabei waren, aber so von der Konstellation, ne? Das Kämpfen um den Sieg, die einen brauchen die Quali, die anderen nicht. Das wird richtig, richtig spannend, weil wir haben es eingangs gesagt, es stehen immer noch 8 Qualifizierte auf der Startliste. Aber es, wenn man dann so guckt, für den Rest, für den es noch um die Quali geht, ja, aber da sind auch zu viele Namen dabei, die, wo man sagen kann, so, boah, würde ich mich jetzt nicht festlegen können, so, wer holt da den Quali-Spot? Und dann ist es halt eben dann super spannend, ne? Also, bisschen nervig für die Athleten vielleicht oder nervenaufreibend für uns als Zuschauer. Perfekt.
Ja, das Einzige, was ich so ein bisschen wahrscheinlich schade finde oder was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich meine, es ist ein Ironman Pro Series Rennen, das heißt, es wird auf jeden Fall live gestreamt, das heißt, wir haben die Chance, es zu verfolgen, aber wahrscheinlich wird sich dann doch vieles eher ums Podium drehen und da, wo es wirklich richtig spannend ist, ist es wahrscheinlich eher so, dass man da mal in den Ticker gucken muss, um sehen zu können, wie da die Verschiebung ist. Das ist wahrscheinlich definitiv so ein bisschen die Krux an der Sache, aber ja, auf jeden Fall ein Ironman Pro Series Rennen, sodass wir das live gucken können am Wochenende.
Ganz genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Über die Männer haben wir gesprochen. Bei den Frauen sieht es so aus, dass da auch sind Namen abhanden gekommen, haben wir noch gesehen, die schon qualifiziert waren. Du hast die teilweise schon angesprochen. Sarah Svensk steht nicht mehr auf der Liste. Und aus deutscher Sicht Henrike Güber, die auch schon qualifiziert war. Genau. Ja, und da auch da, ihr habt ja gesagt letzte Woche schon, ja, da sind einige deutsche Namen, die noch einen Fahrschein brauchen und da wird's spannend. Aber ich glaube, da stehen auch die Chancen gar nicht so schlecht, oder wie meinst du das?
Ja, also das war auch so ein bisschen der Punkt, wo wir vergangene Woche schon drüber gesprochen haben. Ich meine, Leonie Konchala ist sicherlich so eine der erfahrensten von denen, die sich dann noch nicht qualifiziert haben oder die gehört mit zu den erfahrenen Athletinnen. Und ist sicherlich eine, die vielleicht von den renommiertesten, wenn man sich das Rennen aus dem vergangenen Jahr anguckt, wenn man sich natürlich so ein bisschen ihre Leidensgeschichte anschaut, mit der Herzmuskelentzündung über das Jahr rüber und dann mit dem späten Saisoneinstieg überhaupt irgendwie wieder anfangen können zu trainieren. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie so der ganze Körper darauf reagiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn man als Athletin so diesen Schritt macht, dass man sagt, okay, man versucht diesen letzten Strohhalm noch zu nehmen, dann wird es schon so sein, dass es im Training aktuell realistisch gelaufen ist, dass man diesen wirklich noch nimmt. Ansonsten wird es eventuell so aussehen wie bei Finn Große Fräse, dass man dann doch sagt, okay, hier so ein Ding muss ich nicht nochmal mitnehmen. Also ja. stell ich mir so ein bisschen vor.
Ja, ja, das da ist was dran. Also ich auch da gucke ich natürlich wieder mit großer Spannung dahin. Für mich natürlich auch der Auftritt von Laura Philipp, die natürlich die ganz große Favoritin ist. Aber auch sie wird starke Konkurrenz bekommen.
Keine Frage. Und ich finde, bei ihr ist es so ein bisschen, also alle erwarten natürlich irgendwie so diesen Sieg, auch, dass sie Richtung Hawaii mit diesem Sieg im Gepäck quasi rüberfährt und da dann mit zu den Favoritinnen zählt. Ich meine, wenn sie jetzt da ein richtiges Ding raushaut, dann ist das auf jeden Fall so eine Zahl, die erstmal dasteht und die wahrscheinlich die Konkurrentinnen so ein bisschen einschüchtert oder was da mit im Hinterkopf ist. Aber ich glaube, es kann auch komplett in die andere Richtung gehen. Stell dir vor, es läuft irgendwie bescheiden auf diesem Gravel-Segment, wo sie rüberfahren müssen, kommt ein Platter oder sonst irgendwas und du steigst dann aus. Ich weiß nicht, das ist dann wiederum so ein Punkt, weil ich meine, sie hatte schon starke Rennen in diesem Jahr, keine Frage. Ich meine, Hamburg war schon geil. Rot musste sie dann leider absagen, aber ja, nach eben so einer Krankheit ist, glaube ich, schon immer so die Frage, dass man sich da auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zurückholt, auch wenn die Werte im Training stimmen.
Ich glaube, so habe ich Laura Philipp in ihrer Karriere immer wieder erlebt, ist, sie will natürlich immer das Beste aus ihren Rennen rausholen und ist einfach auch so eine Wettkämpferin, die nicht so rangehen würde und sagen würde so, naja, wenn es nicht funktioniert, dann ist auch nicht so schlimm, dann habe ich mich wenigstens bewegt oder so. Das ist sie nicht. Die versucht immer alles und hat ja auch schon ganz, ganz, ganz viele Beispiele, wo sie einfach schon in Rennen, die schon relativ aussichtslos um den Sieg aussahen, dann es aber immerhin noch aufs Podium geschafft hat oder in die Nähe des Podiums oder so, ne? Noch Plätze gut gemacht hat mit einem starken Lauf und so weiter. Und deswegen, ich schätze das so ein, dass sie das, glaube ich, bis dahin gar nicht so an sich rankommen lassen würde. Sie fährt dahin für den Sieg, einfach um sich den ranzuheften. Und sollte es nicht klappen, dann ist das Duo mit ihrem Mann als Trainer und sie sind einfach, glaube ich, da schlau genug und analytisch genug, um dann das Positive daraus zu ziehen und daraus zu lernen für Hawaii. Also deswegen, ich glaube nicht, also Laura Philipp ist nicht so eine Athletin, so glaube ich nicht, habe ich sie nicht kennengelernt, die sich von sowas dann irgendwie verunsichern lassen würde oder so, von wenn's irgendwie aus irgendeinem Grund auch nicht klappen würde, weil das hat dann auf jeden Fall einen Grund. Das kann man bei, glaube ich, bei Laura Philipp, es ist zumindest so mein Gefühl, vielleicht gibt es auch noch Beispiele irgendwie, wo man sagen könnte, da war es jetzt anders, aber irgendwie hat, glaube ich, immer, wenn es mal nicht so gelaufen ist, konnte man das immer relativ schnell festmachen, da und daran hat es gelegen und das kann man ändern. Eine kleine Ausnahme ist vielleicht Hawaii letztes Jahr, wobei da die Analyse sehr schnell erbracht hat, wir waren einfach nicht mutig genug beim Radfahren. So, ne, das war dann relativ schnell klar, mit aber dem Ergebnis dann, aber wenn quasi ein in Anführungszeichen verkacktes Rennen immer noch fürs Podium reicht, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. So, ne, so. Also von daher bin ich sehr gespannt. Selbst auch Laura Philipp, ich habe vorhin mal nachgeguckt, wenn ich richtig gezählt habe, hat sie 8 Langdistanzen in ihrer Karriere gewonnen. Das ist für eine so lange Profikarriere jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel. So, ne? Also auch für sie gilt letztendlich ein Langdistanz-Sieg ist auf jeden Fall auch was man gerne mitnehmen kann und würde.
Und bei den 8 ist aber ein Weltmeisterinnen-Titel dabei. Also,
ja, ja, klar. Genau. Ja, ja. Und Rot hat sie auch gewonnen. Und ja. Ne, also alles cool soweit. Und vor allen Dingen daneben stehen halt unfassbar viele 70-3-Siege. Da hat sie ja wahnsinnige Serien hingelegt. Also gerade so am Anfang ihrer Karriere hat sie so richtig durchgestartet. Das ist 16, 17, 18. 18 ist sie dann in Barcelona dann auf die Langdistanz gegangen. Da hat sie halt richtig gekracht. Praktisch, also in 18 hat sie alle Rennen gewonnen, in denen sie an den Start gegangen ist. Deswegen, overall Siege, sehr, sehr, sehr viel in einer sehr erfolgreichen Karriere. Auch sehr wichtige Siege darunter gewesen, Rot-WM-Titel. Aber wir wissen es alle, der Hawaii-Sieg, der ist hier noch nicht gelungen. Schauen wir mal.
Wobei ich finde, dass natürlich steht so ein bisschen, ich bin aber auch immer noch der Meinung, genauso wie bei Christian Blumenfeld zum Beispiel, dass, oder auch Kaspar Stornes, dass natürlich so der Hawaii-Sieg eine Sache ist und vielleicht so ein bisschen darüber schwebt, aber so ein Weltmeister oder Weltmeisterin-Titel muss man sich auch erstmal auf anderen Pflastern erkämpfen. Von daher finde ich.
Hat sie ja quasi ihr Meisterstück abgeliefert, wie man sich auf ein Rennen spezifisch vorbereiten kann. Und das sagt sie ja auch. Unter anderem in der nächsten Ausgabe der Triathlon, die wir heute gerade zur Druckerei gebracht haben. Da wird es was von Laura Philipp zu lesen geben, dass das Rennen auf Hawaii ihr Schwierigkeiten bereitet. Und diese Schwierigkeiten, damit muss sie umgehen. Und ich glaube, dass so ein Rennen hier wie in Kalmar, wo ich am Anfang so ein bisschen gestutzt habe, habe gesagt, so, warum macht sie das jetzt noch, kann, glaube ich, ein guter Baustein sein, dahingehend, um das Gesamtkonzept der Saison, auf ein richtig, richtig gutes Pflaster zu stellen. Und dann, wenn wir dann nächstes Jahr da drauf gucken, dann steht ja 3. Platz in Aix, 2. Platz in Hamburg, 1. Platz in Kalmar und Platz X bei der WM. Schauen wir mal.
So ist es. Ich glaube, sie hat übrigens 20 Mitteldistanzsiege. Also
das
ist schon echt richtig, richtig viel.
Jo, also aus deutscher Sicht vor allen Dingen auch jede Menge da zu gucken und viele, viele spannende Entscheidungen stehen dann an. Und bei dem einen oder anderen Namen wissen wir dann, ob wir auf Hawaii noch ein paar Namen der Schwarz-Rot-Gold-Kategorie hinzufügen können.
So ist es.
Jo, das ist der Ironman Kalmar.
Richtig. Bevor wir weiter gucken, nochmal ein kleines bisschen Werbung. Also einmal kurze Pause in eigener Sache, denn diese Folge wird nicht nur von Feelzeck, sondern auch von NordVPN unterstützt. Ihr kennt es vielleicht so ein bisschen, man sucht als Triathlet doch häufig im Internet irgendwie nach günstigen Produkten oder nach Produkten, die irgendwo günstiger zu finden sind als mit dem Originalpreis.
Da muss doch günstiger gehen.
Genau, das geht doch günstiger. Irgendwie Carbon-Schuhe, Laufschuhe definitiv, Wetsuits und natürlich auch irgendwie Fahrradrahmen oder sonst irgendwas. Zack, ist in einem unbekannten Online-Shop. Und zwischen echten Deals lauern leider auch immer Fake-Shops, die dann doch zu deutlich aussehen und die Phishing-Links haben. Und im Trainingslager oder auf Wettkampfreisen hängt man dann dauernd im offenen WLAN, was auch nicht so optimal ist, weil da wirklich viel abgefangen werden kann. Und unser Partner NordVPN ist heute mehr als nur ein VPN, nämlich eine All-in-One-App für digitale Sicherheit. Das heißt, All-in-One heißt VPN, Next-Gen-Antivirus und weitere Funktionen in der NordVPN-App. Je nachdem, welchen Tarif ihr wählt, der eingebaute Next-Gen-Antivirus greift, bevor etwas auf eurem Gerät landet. Er erkennt Fake-Shops, blockiert Scam- und Phishing-Seiten. Phishing-Seiten, nicht Phishing.
Phishing, doch, es heißt Phishing.
Phishing, ja. Okay.
Wird mit Pö geschrieben.
Ich hab schon fast gedacht, dass ich da in deinem Hobby gerade angekommen bin.
Und scannt, Fishart, mein Name.
Fishart, genau. Und scannt Downloads auf Malware. Und das mit einem Privacy First-Ansatz. Anders als klassische Antivirus-Software. Also, das VPN bleibt dabei natürlich das Herzstück. Es verschlüsselt eure Verbindung im Hotel- oder Flughafen-WLAN und zum Beispiel auf Mallorca oder auf Lanzarote könnt ihr eure bezahlten Streaming-Abos von zu Hause ganz legal weiterschauen. Also, optimal. Ein Abbau schützt bis zu 10 Geräte, Laptop, Smartphone, Tablet, alles mit dabei. Holt euch euren exklusiven Deal unter nordvpn.com/trimark. Und das Ganze ist übrigens risikofrei. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also nordvpn.com/trimark. Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, mit Angeln hat NordVPN nicht ganz so viel zu tun, aber oder es werden dann letztendlich auch die was bei dir abfangen wollen, werden rausgefischt.
Rausgefischt. Könnte man also weggeangelt. Auch so sagen. Ja, auf jeden Fall.
Soweit mit NordVPN.
Mit was machen wir weiter? Es sind ja noch ein paar Rennen, wo wir nochmal einmal raufgucken müssen, auf jeden Fall.
Ja, wir können einmal so ein bisschen kurz einmal rübergewischt, würde ich fast sagen, über den Ironman 73 Radek Kralove in der Tschechischen Republik. Du hattest nämlich Henrike Güber angesprochen. Und bei der ist es so, die stand im Keimer auf der Startliste, steht aber eben auch in Tschechien auf der Startliste und bereitet sich eben mit der Mitteldistanz auf ihre, auf ihr Rennen auf Hawaii vor. Ist nicht das Debüt als Profi-Triathletin auf Hawaii, sondern ist schon das zweite Mal als Profi-Triathletin dann auf Hawaii und ist auch schon Age-Group-Weltmeisterin da geworden. Also die ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt, was das Hawaii-Rennen angeht. Und bei den Männern ist es Florian Angert, der dort auf der Startliste steht. Florian Angert ja auch schon qualifiziert für Hawaii. Was mich insgesamt sehr freut, dass er das geschafft hat, muss ich sagen.
Das war ja wirklich Comeback mit langem Anlauf, ne?
Ganz, ganz langem Anlauf, ja. Und von daher mal schauen, inwiefern er da in Radek Kralove wirklich auch nochmal so diesen Grundstein legt, um weiterzukommen. Aber dieses Jahr war er ja auf jeden Fall mit dem Ironman Südafrika Sechster bei der Challenge Zamorin und eben Dritter beim Ironman in Klagenfurt. Waren es sicherlich Platzierungen, die für seine Seele sehr gut waren oder ihm sehr gut getan haben. Hatte er auch einen Trainerwechsel und da scheint es so, als ob das alles in die richtige Richtung läuft und vielleicht wirklich so in Richtung Hawaii dann peakt, so dass er an das anknüpfen kann, was er schon mal gezeigt hat.
Ja, wer weiß, vielleicht kriegt er ja auch eine Einladung zu der Schwimm-WhatsApp-Gruppe. Weiß ich nicht, ob es dafür noch reicht, aber er hat da schon sehr, sehr gute, habe ich nicht mehr im Kopf, aber wenn ich es so vor meinem geistigen Auge sehe, ich ihn auf Hawaii auch sehr, sehr weit vorne aus dem Wasser kommen schon.
Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau, aber es könnte gut sein, dass er da ganz recht weit vorne aus dem Wasser gekommen ist. Das war ja 2022 war er auf Hawaii. Und da müsste er, jetzt können wir einmal gucken, da war er sogar first out of the water.
Nämlich so, die Erinnerung trügt doch nicht.
So ist es.
So.
48,14 ist er geschwommen und damit ist er genau eine Sekunde vor Sam Laidlaw aus dem Wasser gekommen.
So.
So ist es.
Habt ihr das auch nochmal gehört?
Richtig. Also, soweit zum Rennen in Tschechien. Einmal kurz über die Grenze geguckt.
Genau. Ansonsten sind noch verschiedenste Rennen, aber interessant noch, auch noch für Fans der guten Unterhaltung, die leider nur am Tracker stattfindet, weil es keine Übertragung gibt, aber der Ironman 73 Northern California bietet noch so eine kleine USA-Meisterschaft noch auf der Mitteldistanz mit Sam Long, mit Lionel Sanders, der ja Kanadier ist, aber der ja oft eben bei diesen US-Rennen am Start ist, Jason West mit dabei, Jackson Laundry, weiterer Kanadier. Also da könnte es auch nochmal schnell werden und auch sehr, sehr interessant. Klar, wenn Sam Long am Start ist sowieso und bei Lionel Sanders ist es das Comeback. Ja, war sehr, sehr lange abgemeldet. Ich lehne mich ja immer Anfang der Saison immer sehr, sehr weit für Lionel Sanders aus dem Fenster, werde dann immer, oder nicht immer, aber oft mit sehr, sehr guten Leistungen in Oceanside bestätigt und dann kommt irgendwann die Verletzung.
Ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass er nicht noch versucht hat, sich für Hawaii zu qualifizieren. Kann natürlich aus seiner Sicht. Ja,
aber vielleicht ist das einmal vernünftig.
Ja, vielleicht. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, weißt du, als ob ihm auch so etwas die Zeit davon rennt. Oder ich habe so ein bisschen.
Ist noch keine 40.
Er ist noch keine 40, genau. Nein. Er ist 38, er ist 88er Jahrgang. Aber es ist dennoch so. Irgendwie muss man mit diesen Hawaii-Starts langsam haushalten, weil man nicht sagen kann, so, es kommen noch ewig viele. Und es ist natürlich auch so, dass Lionel Sanders nicht so der Athlet ist, der normalerweise nach Hawaii fährt, um einfach so da zu sein. Da sagen natürlich jetzt die letzten Ergebnisse auf Hawaii so ein bisschen
was anderes,
aber ja. Aber vielleicht ist so die, ich glaube, er ist immer noch bei Gustav Iden, bei Michael Iden ist er ja wieder. Und vielleicht ist das wirklich so dieser ganz lange Anlauf zum Höhepunkt.
Zur Vernunft.
Zur Vernunft, zum Höhepunkt im kommenden Jahr, wo man ihn dann nochmal auf Hawaii sieht. Das wäre natürlich großartig.
Ja, und deswegen, also ich bin bei sowas auch immer, wir denken einfach nochmal an Patrick Lange, den wir über viele Jahre abgeschrieben haben. Nicht viele Jahre abgeschrieben, aber der viele Jahre eben auch diese Ergebnisse auf Hawaii nicht gebracht hat, bis er alle zum Schweigen gebracht hat, mit dem Finger auf den Mund und dem Weltmeistertitel. Das kann schneller gehen, als man denkt. Also von daher habe ich jetzt nicht gesagt, dass Lionel Sanders Weltmeister wird, aber muss man ein bisschen, der hat noch gute Resultate im Tank, da bin ich ziemlich sicher.
Hopefully. Vielleicht jetzt schon direkt mit dem Podium nach seinem Comeback. Er hat ja beim Ironman 73 in Dallas ist er im Sieg dieses Jahr reingestartet, dann aber beim Ironman Texas mit dem Platz 45 eben unter Verletzung ausgestiegen. So ist es seit dem 18. April einfach komplett ohne Rennen, in Ungewissheit, nur mit seinem Trainingsbuddy Sam Long da häufiger auf dem Track. Von daher glaube ich, weiß er schon so ein bisschen, wie sein aktueller Stand ist, und es könnte eventuell zu diesem Duell Long gegen Sanders werden.
Ja, das wird, das wäre auf jeden Fall spannend. Ich meine, die haben sich ja legendäre Duelle schon geliefert. Wäre schön, wenn ein weiteres dazukommt. Vielleicht erreichen einen dann ja doch noch irgendwie Bilder über Social Media, Live-Übertragung. Wie gesagt, nicht am Start. Sam Long eigentlich ganz gut, ganz gut dabei dieses Jahr. Auch hatte er auch mit einer recht unappetitlichen Verletzung zu kämpfen, mit einer riesen Zyste am Hintern, die mehrfach operiert werden musste, was überhaupt kein Thema war, auch schon während Rennen, wo er eigentlich echt sehr respektabel abgeschnitten hat, obwohl ihm da der halbe Hintern zusammengenäht wurde.
Der Bob ist wehtat.
Ja, also das war richtig eklig. Das Video kann man sich nochmal geben, wenn man will. Also das war schon hart. Und dafür dann jetzt wieder halt richtig voll rein, ne? Ironman 73 Boise gewonnen. Ja, schauen wir mal, wofür das gut ist und auch wohin er sich bewegt. Ist ja auch für alles qualifiziert, ob er dann die 73 WM macht. Wahrscheinlich
also
eher nicht.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil Nizza als Mitteldistanz ist wirklich überhaupt nicht der Kurs, der ihm irgendwie entgegenkommt. Natürlich ist so ein hartes Radfahren, aber nur zur Hälfte. Ja. Dann hast du eine technische Abfahrt, wo ich immer sagen würde, so Amerikaner sind da nicht ganz so prädestiniert für, wenn man sie sich aus dem Triathlon anguckt. Und deshalb glaube ich nicht, dass da irgendwie Nizza in Frage kommt. Und Hawaii, ja, das ist schon so die Frage, was da, ob er da seinen Hut in den Ring wirft oder nicht. Und ich finde, wenn er
ist
da...
Ist ein langer Tag, ne? Aber
ist ein langer Tag.
Ja, aber das ist ja quasi auch sein großer Traum, von dem er schon so lange spricht, den er einfach auch ja auf ganz viel Pech, wenn man so will, auch irgendwie in seiner richtigen Prime auch irgendwie nicht dann zum Zuge gekommen. Dann ging es eben nicht nach Hawaii, sondern nach St. George, da kurz vorher vom Auto angefahren, da hätte er nicht teilnehmen sollen, hat es trotzdem gemacht, hat trotzdem den Hals aufgerissen vorher, hat sich auf Scharmützel eingelassen. Das war der alte Sam Long, das würde er heute, glaube ich, nicht mehr tun. Obwohl, wer weiß, keine Ahnung. Aber dafür lieben ihn seine Fans auch, ne? Dafür, dass auch nicht alles immer glatt läuft und nicht, ja, gibt es halt auch mal einen zwischen die Hörner zwischendurch. Ist halt so.
Auf jeden Fall, neben Lionel Sanders, einer der Favoriten beim North California-Rennen.
Northern California.
Northern California.
Ironman.
Ich wollte Carolina sagen.
Powered by Dignity Health. Und noch ganz viel kleingedruckt, was ich nicht mehr lesen kann. So.
Sehr schön.
Dann lass uns noch auf die andere Serie schauen.
Ja, T100 mal wieder.
Endlich mal wieder, finde ich.
Endlich mal wieder, ja. Irgendwie, obwohl es dieses Jahr getrennt wurde, ich habe auch so den Eindruck, als ob es irgendwie kaum T100-Rennen gibt.
Ja, weil natürlich hinten raus noch so viel stattfindet, ne? Wenn der Rest gegessen ist.
Ja, aber irgendwie, also dadurch geht die gesamte Serie so ein bisschen unter, habe ich so den Eindruck.
Ja,
also
finde ich auch.
Und es ist echt schleppend schade in dem Sinne. Und auch mit diesem geänderten Modus, was so das Rennverhalten oder was das Einbringen von Rennen für das Gesamtresultat angeht, habe ich auch so den Eindruck, als ob da teilweise so, ja, das so ein bisschen an den Startlisten nagt, was so die Top-Besetzung über alle 20 Athletinnen angeht. Habe ich nur so ein bisschen den Eindruck.
Ja, genau. Das war auch mein Eindruck, wenn man da drauf geguckt hat. Aber die Pro Series, T100 hat da einen ganz interessanten Post abgesetzt und hat mal das mal so unter die ganzen Namen mal drunter geschrieben, was so am Start ist. T100 World Champion, die T100 Spain Gewinnerin, die Führende der Gesamtwertung, Challenge Rot-Siegerin, zwei T100 Race-Gewinner, also die schon mal T100 gewonnen haben, und der kanadische Home-Favorite. Also das ist schon ganz schön viel. Also würde ich mal so sagen. So, ne? Das vergisst man dann vielleicht auch manchmal.
Keine Frage. Manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen aufgeblähter, als sie dann wirklich sind. Aber es liest sich auf jeden Fall erstmal cool, muss ich sagen. Das ist keine Frage, aber es ist nur so dieser Anschein, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, okay, es geht etwas unter, weniger Aufmerksamkeit als im vergangenen Jahr. Und was mich auch so ein bisschen wundert, ich meine, die ganzen, das ist auch jetzt ganz abgesehen vom Rennen in Vancouver, aber ich meine, die Profis waren absolut dafür, dass die Rennen wieder zusammengelegt werden, und die PTO hat sich trotzdem dagegen entschieden und auch fürs kommende Jahr eben Männer und Frauen weiterhin getrennt. Ja, lassen wir einfach mal so dahingestellt, glaube ich, aber das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der bei diesen Rennwochenenden vielleicht so ein bisschen untergeht, auch wenn dieser Fokus dann immer jeweils nur auf ein Geschlecht ist, aber...
Ja, ja. Ich find's auch schade. Also das ist halt einfach, um das so runder zu machen, aber gut, ist halt wie es ist. Und vor allen Dingen finde ich es auch schade, dass dann eben bestimmte, also logischerweise die Rennorte dann nur für jeweils ein Geschlecht, ne? Man würde vielleicht auch jeweils jemand anders da gerne mal sehen auf so einem Kurs. Ist nicht so, kann man nichts machen. Was sind so die Namen für dich, wo du sagen würdest, da lohnt es sich hinzugucken? Also na klar geht's um die Gesamtwertung, logischerweise.
Ja, also ich würde sagen, beim letzten Mal habe ich schon ich weiß gar nicht, was...
Wir waren sehr kryptisch, wir haben noch gar nicht gesagt, wer am Start ist.
Genau, wir haben noch gar nicht gesagt, wer am Start ist. Ich überlege gerade, was das zweite T100-Rennen der Saison war von den Frauen. Die haben ja angefangen an der Gulf Coast in Australien und waren dann... Da fehlt es mir gerade. Und auf jeden Fall bei dem Rennen habe ich gesagt, okay, es ist ein schweizerisch-britisches Duell. Und da würde ich mich fast festlegen, dass es wieder in diese Richtung geht. Also wenn ich mir schaue, Imogen Simmons ist drauf, Georgia Taylor-Brown ist drauf, T100 Spain war es übrigens.
Spain, ja, genau.
Genau. Alanis Siffert, Julie Deron. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie weit die amtierende T100-Weltmeisterin ist. Ich meine, sie ist ja... eigentlich in die Saison gekommen, um ihren Titel zu verteidigen. Da kann man ja schon fast sagen, dass das schwer möglich sein wird für Kate Wolff. Hatte das erste Rennen abgesagt, ist dann beim WTCS gestartet, und dieser Start beim WTCS-Rennen war einfach viel zu früh oder schon zu früh, sodass ihre Wadenverletzung doch wieder aufgebrochen ist und schlimmer war, als man gedacht hat. Sehr langsam und schlecht heilend, aber jetzt eben mit dem Saisoneinstieg im T100-Format. Und ja, wenn man auf vergangenes Jahr guckt und man eventuell so ein bisschen denkt, dass sie zu ihrer Stärke zurückfindet oder direkt wieder so einsteigen kann, dann ist es definitiv ein Rennen zwischen Großbritannien und der Schweiz, sage ich.
Ja, ich bin sehr gespannt auf so einzelne Kandidatinnen. Eigentlich so, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich am meisten interessiert am Auftritt von Alanis Siffert, die ja klar gemacht hat und auch nach dem Sieg in Rot in alle Mikrofone, die ihr hingehalten wurden, weil natürlich alle sie danach gefragt haben, ob sie in Kalmar startet, sie gesagt hat, nein, ich gehe dieses Jahr nicht nach Hawaii, das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen. Dieses Jahr will ich die 73 WM in Angriff nehmen. Und ist jetzt nun T100 und 73 ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Bei ihr ist es natürlich so, man würde immer denken, dass ihr, je länger das Rennen geht, eigentlich desto besser ist es für sie. Je nachdem aber, wo, an welcher Position sie sich befindet. Eigentlich die Langdistanz kann es manchmal noch sein, dass sie noch eingeholt wird. Oder sagen wir es mal so, die alte Alanis Siffert. Die neue Alanis Siffert wird nicht mehr eingeholt. Das wissen wir jetzt seit Rot. aber wie wird das hier jetzt auf der 73, auf der T100 Distanz sein, so kurz vor ihrem Höhepunkt der 73 WM. Ich weiß, ihre ersten Ergebnisse sehen noch nicht so danach aus, als wenn sie jetzt hier so voll durchstarten würde, aber das war natürlich auch noch sehr früh in der Saison.
Da wollte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, wenn man sich eben ihren Saisonstart anguckt bei der T100, dann fand ich, war es nicht so, dass man von diesem 10. Platz, den sie da an der Gulf Coast gemacht hat, irgendwie darauf schließen konnte, dass es eine Saison wird, wo sie echt durchstartet und den Rotsieg holt. Da war sie eben auch so, diese Stärke, die sie gezeigt hat auf dem Rad, da war sie wirklich fast 10 Minuten von Taylor Nipp entfernt, die natürlich zur Weltklasse gehört, aber auch zu Jessica Fuller oder Imogen Simmons, die dann jeweils 2 bzw. 3 Minuten hinter Taylor Nipp waren, war es dann immer noch so eine große Lücke, die auch einfach schwer zu schließen ist. Und dann kam natürlich so ein bisschen der Zug ins Rollen, kann man sagen, oder das ganze Fahrrad ins Rollen. Mit dem Auftritt bei der T100 Spain hat sie einfach schon mal eine sehr gute Grundlage gelegt, würde ich sagen, um jetzt auch im Gesamtranking so platziert zu sein, dass man eben aufs Tableau guckt und da liegt sie auf dem 4. Platz mit 31 Punkten. Imogen Simmons mit 42 Punkten auf Platz 1. Und das zeigt einfach, dass sie eben, wenn sie jetzt wirklich auch hier in Vancouver ein Ergebnis erzielt, was unter den Top 3 ist, dann ist sie komplett im Rennen für das große Finale oder für das Rennen, was sie sagt, dass sie da die Weltmeisterin werden möchte.
Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Also auch gerade für die 73 WM, das finde ich auch ultra, ultra interessant, wie sie sich da dann präsentieren würde. Ist ja halt einfach, ich glaube, dass der Rotsieg ihr eine unfassbare Fangemeinde verschafft hat, so, ne, weil alle irgendwie dann ja doch häufig irgendwie mit denen, die man es vielleicht gerade nicht so voll zutraut, auch irgendwie mitfiebert und sagt, ja, vielleicht klappt's dann doch, wenn dann die ganz, ganz großen Namen von hinten kommen. Und ja, das hat sie halt einfach mit diesem Sieg einfach abgeschüttelt, ne, das ist so krass. Manchmal reicht dann eben dieses eine Rennen, um halt zu zeigen, ja, ich habe einen Sprung gemacht, mit dem ihr nicht gerechnet habt.
Das stimmt. Also ich, ja, mein Tipp ist so ein bisschen Georgia Taylor Brown, definitiv eine der Favoritinnen auf den Sieg. Bei Julie Deron muss man mal so ein bisschen schauen, wie sie da.
Ja, das ist der zweite ganz spannende Name, finde ich.
Genau, so ein bisschen schauen, wie es passt. Wer mich wirklich in Spanien überrascht hat, war Taylor Spivey, die US-Amerikanerin. Dort ja mit ihrem ersten Podium bei der T100 und ja, also ich glaube, das könnte schon was werden. Da muss man halt schauen, dass sie beim Fahrradfahren einfach dran bleibt, weil so 4-5 Minuten auf die Spitze sind einfach immer noch zu viel, um das dann zuzulaufen, wenn man sich eben Julie Deron oder Georgia Taylor Brown anguckt. Georgia Taylor Brown hat es auf jeden Fall geschafft, eben in Spanien komplett wirklich sich keine Blöße zu geben bei irgendeiner Teildisziplin. Da war es ja im Vorhinein oder in der vergangenen Saison häufiger schon noch so, dass es irgendwie ja mal am Radfahren lag, da die Lücke irgendwie zu groß wurde und dann das mit dem Laufen dann hinten raus nicht gepasst hat. Und da hat sie jetzt das erste Mal, fand ich, dann beim großen Finale gezeigt, dass es funktionieren kann im vergangenen Jahr, wo sie Zweite wurde in Katar. Und das definitiv eine richtig gute Grundlage war, wo dieser Knoten geplatzt ist. Jetzt nach dem T100 in Spain ist sie jetzt alle 3 WTCS-Rennen, Allegro, Quiberon und London gelaufen, jeweils unter den Top 10. Also man kann, glaube ich, bei ihr sagen, die Grundgeschwindigkeit von der Kurzdistanz ist da. Und das ist, glaube ich, schon hohes Risiko für alle anderen, die mit im Rennen sind.
Absolut. Ich meine, das Schöne an dem Format ist ja immer auch so, dass es dann auch immer noch genug gibt, die für Aufsehen sorgen können. Zum Beispiel Paula Finlay, die ja jetzt gezeigt hat, dass sie auf allen Distanzen sozusagen zu Hause sein kann mit ihrem ersten Auftritt. Sehr, sehr souverän auf der Langdistanz. Jetzt halt mal hier wieder im ganz, ganz schnellen Format. Bin ich auch gespannt. Da ist natürlich dann auch vielleicht der Kanada-Bonus. Mal schauen wir mal, ne, ob der eine Rolle spielt.
Ja, also bei, ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Kanadierin der Lauf oder die Laufleistung für die ganz vorderen Platzierung dann in so einem Feld mit den Kurzdistanzrennen doch irgendwie fehlt. Also da ist sie ist zwar eine gute Radfahrerin.
In dem Format, ne?
Genau, in dem Format. Sie ist eine richtig gute Radfahrerin, läuft ja auch gut. Aber dann in der Kombination Schwimmen und Laufen ist dann gegenüber den Kurzdistanzrennen einfach echt nochmal schwer. Ich glaube, da ist es für die beiden deutschen Athletinnen, Bianca Bogen und Lena Meissner, doch nochmal besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden auch echt ein gutes Rennen zeigen und da für so ein bisschen Furore sorgen. Also ich meine, Lena Meissner hat ja dieses Jahr auch schon gezeigt oder generell durch die Bank weg, dass sie da echt immer schnell unterwegs sein kann mit den Podiumsplatzierungen und strukturiert ja auch so, wie ich so diesen Eindruck habe, ihre Saison sehr bedacht und guckt, wie so diese Gesamtbelastung ist. Aber ich meine, dieses Jahr hat sie ja einfach schon 4 Podiumsplatzierungen mit dem 71.3 Valencia, Chamorin, Kraichgau, Elsinore. Jetzt in Schweden war sie auch auf dem Weg Richtung des Podiums, musste dann aber eben aufgeben, weil es gesundheitlich nicht ganz so funktioniert hat. Von daher glaube ich, ist es schon so.
Und auch wenn ich mich richtig erinnere, war sie auch wirklich mit keinem dieser Rennen, obwohl die anderen ja alle bis auf das DNF auf dem Podium gelandet haben, mit keinem einzigen war sie zufrieden.
Richtig.
Also, das ist aber ja auch immer interessant, ne? Weil das ja auch was darüber aussagt, es sei denn, der Athlet oder die Athletin würde sich komplett selbst falsch einschätzen, sagt das ja was darüber aus, das glaube ich nämlich, das ist bei ihr nicht der Fall, dass da ja immer noch auch was schlummert, was noch raus will.
Ja, komplett. Und ich meine, Bianca Bogen hat jetzt einfach so, glaube ich, diesen frischen Wind auch aus Jönköping mit dabei, wo eben Lena Meissner aufgeben musste. Dort hat sie gewonnen vor Marjolaine Pierret und ich fand es da auch sehr beeindruckend. Also sie ist gut geschwommen, Radfahren natürlich noch so ein bisschen vielleicht dahinter, aber gegenüber einer starken Radfahrerin wie Marjolaine Pierret waren es eben nur knapp 1,5 Minuten. Und dann hat sie es aber geschafft, auch für dieses Gesamtfeld einen echt starken Lauf rauszusetzen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein besseres Ergebnis wird als bei der T100 in Spain, wo sie 17. wurde, sondern eher wirklich so, dass man sagt, sie knüpft an dem Saisoneinstieg von der Gold Coast an, wo sie 5. wurde. Also das könnte ich mir echt vorstellen, dass das so ein Rennen wird in die Richtung. Und wenn sie da eben das Ergebnis von der Gold Coast wiederholt, dann ist es auch schon wieder sehr gut für das Gesamtergebnis, weil sie da einfach echt gut Punkte holt und im Ranking nach oben steigt.
Ja, also jede Menge Action, zum Teil übertragen, zum Teil im Ticker. Manchmal muss viele Screens offen haben dieses Wochenende als Triathlon, auf jeden Fall.
Wobei das Gute ist, das Frauenrennen der T100 ist am Samstagabend um 20 Uhr, also Primetime sozusagen, wenn der Broadcast oder die Live-Übertragung beginnt und das Rennen in Kalmar beginnt am Sonntagmorgen 6.45 Uhr bzw. 6.50 Uhr, also dass man den Sonntag über eine nette Unterhaltung hat.
Absolut. Also, das müsst ihr alles offen haben und alle Infos dazu gibt es natürlich auf unseren Kanälen trimark.de, da wisst ihr Bescheid, da könnt ihr alles euch angucken. Und bevor wir jetzt hier einen Deckel drauf machen, muss ich noch einen Shoutout loswerden. Ist zwar schon ein bisschen her, aber ich war im Urlaub, deswegen muss ich das jetzt nachholen. Es gibt einen Triathleten in Deutschland, der ist verrückt. Das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn er wieder mir...
Nur ein?
Ja, also der ist... das würden viele über andere Triathleten sagen, aber einer ist besonders. Der ist nämlich rennverrückt. Der Name dieses Athleten ist Gerhard Müller. Gerhard Müller ist sowas wie die Age-Grouper-Instanz in Deutschland, würde ich sagen. Und dieser Mann, dem ist tatsächlich am Wochenende was gelungen, was wahrscheinlich so schnell niemandem nochmal gelingen wird. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gibt, dem das schon mal gelungen ist. Gerhard könnte uns das sagen. Er ist nämlich Statistiker durch und durch. Er hat seinen 500. Triathlon gefinisht. Da wollte ich einfach nochmal sagen, Gerhard, alte Säge, herzlichen Glückwunsch. Ich muss dir einmal kurz die Anekdote erzählen, wie Gerhard und ich uns kennengelernt haben. Ich war gerade vor 10 Jahren, 2016, habe ich angefangen als Chefredakteur bei Triathlon, war auch noch gar nicht so lange in der Triathlon-Szene. Und da passiert es manchmal, dass man auch so historische Sachen und so vielleicht mal ein bisschen durcheinander bringt. Und da habe ich doch tatsächlich in meinem jugendlichen Leichtsinn geschrieben, dass der erste Triathlon in Deutschland im Allgäu war. Was habe ich Lack gekriegt dafür? Die E-Mail, die war so schnell da. Gerhard hatte so viele Ausrufezeichen, dass ich ja nun wirklich überhaupt gar keine Ahnung hätte. Der war natürlich in Essen. Ja, weiß ich. Habe ich eine schöne, wie ich finde, Geschichte drüber geschrieben dann im Nachhinein. Danke, Gerhard. Also, habe einen richtigen Anschluss mir abgeholt und dann habe ich gesagt, wenn einer sich so gut auskennt mit Triathlon wie du, dann müssen wir uns doch mal treffen. Und habe dann ein Porträt geschrieben über Gerhard, über sein sehr, sehr, sehr bewegtes Triathlon-Leben. Wie gesagt, 500 Triathlons ins Ziel gebracht. 1988 war der erste beim TV Erlangen. Jetzt beim 2026 bei der Ausgabe beim TV Erlangen der 500. Dazu noch 47 Duathlons. Insgesamt 17 Langdistanzen, 148 Wettkampforte. Das weiß er alles, weil er jeden Wettkampf, den er gemacht hat, akribisch dokumentiert hat. Ich habe die Finisher-Shirts gesehen, das sind mehrere Schrankwände mittlerweile, wo sie sauber eingeordnet, natürlich geordnet, nicht einfach irgendwie im Schrank liegen. In Hängeordnern hängen die Startlisten und die Ausschreibungen, Ergebnislisten, Urkunden, alles fein so säuberlich dokumentiert und archiviert, also damit er auch ja nicht irgendeiner sagen kann, ob das wohl stimmt mit den 500. Nein, das stimmt, Gerhard kann alles beweisen. Mittlerweile in der M80 unterwegs, der Mann. Und wer sagen könnte so, naja gut, dann wird der 500. jetzt ja vielleicht sein letzter gewesen sein. Nein, natürlich nicht. Denn die Zahl, wer hier mitgezählt hat, die Saisons sind 39. 39 Saisons am Stück hat Gerhard sich das goldene DTU-Sportabzeichen geholt. Ich musste vorhin einmal nachgucken, was das überhaupt ist. Also man muss 7, insgesamt bei allen Wettkämpfen, die man dann da einreicht, 7,6 Kilometer schwimmen, 320 Kilometer Radfahren, 80 Kilometer laufen. Das macht Gerhard immer, indem er dann möglichst viele Rennen sammeln. Er hat immer meistens so zweistellig irgendwie 10, 11, 12 Rennen pro Saison, damit das dann so hinkommt. Und die sammelt er. Und natürlich ist das Ziel im nächsten Jahr das 40. goldene DTU-Abzeichen in Folge. Das ist auch sehr bemerkenswert, wie der es geschafft hat, wirklich nie verletzt gewesen zu sein. Also das stimmt so auch nicht. Der hat auch zwischendrin Verletzungen gehabt. Der hat schon mal einen Sturz gehabt, glaube ich auch. Wurde auch vielleicht auch schon mal angefahren, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also auf jeden Fall ein Unfall, der ihn dann so ein bisschen rausgeworfen hat. Aber nie. Und auch Corona hat ihn nicht davon abgehalten, immer seine 10, 11, 12, 13, 17, 20, weiß was ich, Rennen im Jahr zu machen. Und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Glückwunsch, Gerhard. Ich weiß noch, in der Corona-Zeit habe ich gesagt, eben geschrieben, so Gerhard, was machst du denn jetzt? Ist ja alles abgesagt. Hat er gesagt, abgesagt? Kann überhaupt nicht die Rede von sein. Ich habe hier den und den Triathlon in der Schweiz, da findet einer statt unter den und den Bedingungen, hier in Österreich, bla bla. Da ist er durch Europa gereist, um quasi sein Abzeichen zusammenzubekommen und hat selbst in dem Jahr, wo man landläufig mal gesagt hätte, ja, ist alles ausgefallen, von wegen ist alles ausgefallen. Auch da konnte man ein DTU-Sportabzeichen im Gold sich gönnen. Also, jetzt halte ich den Mund. Glückwunsch, Gerhard.
Ich habe mal noch eine Frage.
Mach weiter.
Ab welchem Zeitpunkt überlegt man, alles so zu archivieren? Weil ich meine, der wird ja nicht 1988 gedacht haben, ich muss mir mal da mein Finisher-Shirt merken und das da hinpacken, weil das wird bestimmt was. Ja. Irgendwann muss man ja sagen, also man muss ja wirklich alles beisammen haben. Ich meine, die Ergebnisse mal noch nachzuholen. Aber selbst irgendwie ein Pressebericht aus der Lokalzeitung holst du ja nicht einfach mal wieder so wieder.
Ja, kann ich dir sagen. Der Mann kommt ach, was halt. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Bei Gerhard muss man immer aufpassen, dass man nichts Falsches sagt.
Nicht, dass du morgen wieder eine E-Mail drin hast.
Ja, also der hat das beruflich gemacht, bevor er Rentner geworden ist, sich mit Dingen befasst. Ich weiß, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, ob er in der Bank gearbeitet hat. Ich glaube, er hat in der Bank gearbeitet oder ich weiß es nicht mehr genau. Da viel gemacht. Aber jetzt kommt's. Triathlon ist ja nicht sein einziges Hobby. Also angefangen hat er damit, dass er gesagt hat, ich will alle Pässe in Europa mit dem Motorrad überfahren. So, ne, also drüber. So ein Typ ist er. Und dann hat er zu seiner damaligen, noch nicht Frau, sondern Freundin Petra gesagt, die hat sich gerade erst kennengelernt, hat gesagt, so ja, wenn du mich haben willst, musst du mitkommen. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ich bin dabei. dann ist Petra halt, hat sich hinten drauf gesetzt und haben sie alle Pässe Europas abgefahren. Dazu spielt der Mann Handball, immer noch, im Tor. Also wie gesagt, ne, M80. Und zwar nicht, und das sagt er immer so, aber nicht hier alte Herren oder so, ne, sondern hier, ne, richtig, zweite Mannschaft, glaube ich, bei den Männern steht er halt im Tor. Und er sagt, das einzige Problem ist, er kommt aus dem Spagat nicht mehr ganz so schnell hoch wie früher.
Ich habe... Dann dürfen die Bälle nur noch nach unten gehen. Aber wenn man überhaupt in den Spagat kommt, also
so.
Beeindruckend. Beeindruckend.
Absolut. Und die Reise geht weiter. Die 500 war nur ein Zwischenziel. Nächstes Jahr lockt das 40. goldene DTU-Abzeichen. Gerhard, wir behalten das im Blick.
Chapeau.
Und damit machen wir heute den Sack zu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.
Ciao.